Sebastian.
Hallo, Franzi. Ja, jetzt müsstest du anfangen. Wer fängt eigentlich an?
Ich fange an.
Du fängst an. Ja, dann fängst du auch an.
Ja.
Ja, dann packe ich mal meine Sachen weg. Genau.
Ich habe heute was Schönes mitgebracht. Mal was ganz anderes.
Ich bin ja mal gespannt.
Ja. Und zwar habe ich 10 Begriffe, 10 Buzzwords im Sinne von cool. Karriere mitgebracht.
Ja.
Und dann lass uns doch einfach mal drüber reden, was dir so zu den einzelnen Begriffen einfällt. Mhm. Manchmal habe ich auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Wollen wir hier drücken?
Karriere ist kein Ponyhof. Der Podcast über Mythen, Macht und Selbstzweifel im Berufsleben.
Franziska und Sebastian sprechen über Aufstieg und Ausbrennen,
Herkunft und Haltung und warum Leistung oft nicht reicht.
Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.
Wir müssen auch das Foto machen, ne? Also wenn wir Einjähriges feiern.
Ja. Jetzt kommt die Erinnerung jetzt jede Folge.
Ja.
Ja.
Ist bald soweit. Wir haben jetzt schon Anfang Februar.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Im Mai haben wir angefangen.
Im Mai. Ist nicht mehr lang hin. Ja, haben wir aber noch ein paar Themen, die wir aufnehmen müssen.
Ja.
Ja.
Und zu dem jetzigen Thema, Karriere-Buzzwords.
Mhm.
10 Begriffe.
10 Begriffe.
Ich würde sagen, ich sage
ja.
Und du erzählst so ein bisschen.
Oh ja, das
und
ja,
dann werfe ich ein.
Das ist ja easy für dich.
Ja.
Ich denke mir mal 10 Begriffe aus, mal sehen, was er sagt.
Genau.
Ja. Na, dann leg mal los, mal gucken, was wir da draus machen. Bin gespannt.
Erster Begriff, High Performance.
High Performance. Ach Gott, das ist, ich bin ja Informatiker, bei mir hat das immer noch eine andere Bedeutung. Also technische Performance. Schwierig. Erstmal finde ich grundsätzlich gut, wenn man als, ich gehe jetzt mal von Mitarbeitern aus, ja, oder von sich selber. Wenn man von sich selber den Anspruch hat, ein High-Performer zu sein, das finde ich gut. Das muss ja nicht in allen Bereichen sein, sondern das ist in deinem Kerngebiet so und dann ist es auch wichtig. Es gibt aber ein paar grundlegende Arbeitseinstellungen meines Erachtens zum High-Performer. Das ist, man beißt sich in Aufgaben rein, man will die lösen. Man findet auch Lösungen, ist nicht so problemorientiert, sondern eher lösungsorientiert. Kann die Ergebnisse gut verkaufen, geht auch auf andere ein, nimmt auch Input von anderen auf. Das ist für mich ein High-Performer, wobei Letzteres nicht immer funktioniert. Die anderen müssen ja auch funktionieren. Und das kann manchmal sein, dass ein High-Performer ziemlich alleine unterwegs ist, weil die anderen nicht mitmachen, das anders sehen, aber er seinen Stiefel durchzieht.
Ja. Ich kenne diesen Begriff vor allem schon seit 10, 15 Jahren höre ich den immer wieder in Organisationen. Wir brauchen High-Performance-Teams.
Mhm.
Und wenn du dann aber fragst, okay, was bedeutet denn das? Dann hapert es auch so ein bisschen. Und was bedeutet das für mich? Ich habe auch so drüber nachgedacht, was ist denn ein High-Performance-Team eigentlich? Und du hast, also unterstütze ich, was du gesagt hast. Du hast so gesagt, ja, lösungsorientiert. Wobei manchmal mein erster Chef hat früher ganz oft gesagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Weil natürlich sind wir ganz oft sehr schnell lösungsorientiert, aber ob das dann meistens immer die richtige Lösung ist, weißt du? Also wir wollen ja immer schnell handeln und schnell Lösungen
aber
suchen, das fällt mir
dazu. Aber das ist was anderes. Das ist ja für das ihre Aktionismus, einfach Dinge zu machen, nur um das Problem zu lösen. Das, jetzt wo du es ansprichst, wäre jetzt nicht unbedingt das Ziel, sondern klare Lösungsorientierung heißt, das Problem auch zu verstehen, aber sich nicht aufs Problem zu konzentrieren, sondern auf die Lösungsvarianten, was gibt es, die zu bewerten und dann die richtige zu nehmen.
Ja.
Das alles andere wäre Aktionismus zu sagen, es schneit draußen, wir müssen jetzt irgendwas machen. Nee, wir gucken erstmal, wie wird das Wetter in einer Stunde sein, was sind die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dann passt es auch wieder zum High-Performer. Man denkt halt auch über Lösungen nach und in konkurrierenden Lösungen auch und bewertet die irgendwie.
Und ich glaube, das Wichtige auch, dann auch mal outside the box zu denken, nicht nur in die eine Schublade reinzugreifen, wo du immer reingreifst. Und deswegen High-Performance-Teams sind eben auch Teams, die gut zusammenarbeiten, auch über diese Schublade hinaus. Also am besten dann natürlich mit unterschiedlichen Kernkompetenzen, die sich miteinander ergänzen. Und dann auch abwägen, wie du gesagt hast, Aktionismus. Also nicht im Sinne von Aktionismus, sondern auch, was ist denn eigentlich die Ursache? Nicht nur das Symptom zu bekämpfen, sondern auch die Ursache zu bekämpfen. Und ja, was ist denn noch ein High-Performance-Team? Also wie gesagt, ich höre das immer wieder und es hapert dann so ein bisschen an der Begrifflichkeit.
Ja, also für mich gehört auch dazu, dass ein High-Performer dann so ein Team auch mehr macht, als man eigentlich erwarten würde. Ich meine, das wäre sonst, wäre es kein High-Performance-Team, sondern sei es Arbeitszeit, macht, wenn es notwendig ist, eben auch mal mehr. Man weiß aber, dass man vielleicht, wir haben viel über Work-Life-Balance gesprochen, über gesundheitliche Auswirkungen, dass man sich auch wieder ausruhen muss. Aber das weiß halt ein High-Performer. Aber wenn es darauf ankommt, ist er da und macht auch mehr, arbeitet vielleicht auch ein paar Stunden mehr, als er eigentlich dürfte. Ist ja gesetzlich, wird ja High-Performance eigentlich beschnitten, dass man nicht mal, wenn man mal 16 Stunden braucht, dann muss man mal 16 Stunden arbeiten. Darf man ja nicht, ist ja verboten, ist ja gesetzlich verboten, gibt ja richtig Ärger für beide Seiten. Aber im kurzen, es macht jeder High-Performer macht das und redet nicht drüber. Und es wird aber auch nicht verlangt. Also ich finde das jetzt, über Arbeitszeit zu sprechen, das wird nicht verlangt. Es geht eher darum, mal mehr zu machen. Mal mehr für die Lösungsfindung mehr zu machen. Auch mal unangenehme Gespräche führen. Und das ist in einem Team gut. Ich habe, glaube ich, wenn ich zurückdenke, immer in High-Performance-Teams gearbeitet. Zumindest würde ich es behaupten. Und das war gut. Also das war immer kräftezehrend, aber eigentlich war das gut, weil man auch sehr viel gelernt hat. Also die ganze Zeit bist du ja am Lernen. Du denkst immer, du bist schlecht, weil die anderen gut sind.
Die anderen gut sind, ja.
Und in so einem Team kann man sich, also wenn man wirklich möchte, kann man sich super entwickeln. Ja.
Ja. Und hattest du auch angeschnitten, das Entscheidende auch, ne? Wenn man irgendwo ein Risiko sieht, das dann auch zu sagen. Also nicht nur in seinem den Kämmerlein innerhalb des Teams irgendwie zu arbeiten, sondern eben auch zu kommunizieren. Ja. Wo stehen wir gerade? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Wichtig ist, glaube ich, dass man Vertrauen geschenkt bekommt innerhalb des Teams für die Aufgabe oder zu den Personen.
Im mit Team auf jeden Fall.
Auch,
ja.
Klaren Arbeitsauftrag vielleicht auch.
Ja.
Ja. Und genau, dann immer sozusagen einen Status abgeben, wo man auch steht und sich nicht fein zu sein, vielleicht mal nicht zu einer Lösung hinzukommen, was vielleicht das Management will, sondern auch mal einen anderen Weg an ihn zu schlagen und zu sagen, was vielleicht besser wäre.
Ja, aber dann ist ja auch eine Lösung, ne? Ja, also aber du sagst Management, ich denke auch ein High-Performer setzt sich durchaus über Hierarchieebenen hinweg, wenn es notwendig ist, kann aber auch mit jedem reden. Also er weiß, dass er das macht und er weiß das ganz bewusst auch einzusetzen, aber nicht zum eigenen Zweck, sondern um der Sache irgendwie, um die Sache nach vorne zu bringen. Macht viel mehr Sinn, das würde auch für mich unter einem High-Performer fallen. Was auch nicht funktioniert, ist, wenn du eine Gruppe hast von sehr guten Mitarbeitern, dass die sich untereinander bekriegen. Ich meine, die bremsen sich ja dadurch, das bringt ja auch nichts, weil du ja über High-Performance-Teams gesprochen hast, die müssen schon Teamwork können. Also nur Egoisten da drin zu haben, das bringt halt auch nichts. Aber ja, ich denke, die High-Performer geben halt ein bisschen mehr. Wir haben mal über die Klassifizierung A, B, C Mitarbeiter gesprochen. Für mich sind das klassische A-Mitarbeiter. Die sind schwer zu halten. Du hast, wenn du Führungskraft bist, von denen immer das Gefühl, du hast keine Ahnung, weil die echt besser sind. Und das ist auch gut so. Deswegen hast du sehr eingestellt. Und die wollen halt Champions League spielen. Das ist immer so das Beispiel, ne? Die wollen nicht Kreisliga spielen. Und wenn die mit anderen Kollegen, das merkt man auch an High-Performern, mit Kollegen zusammen sind, die irgendwie so Kreisliga sind und das denen auch reicht und die wollen nicht weiter, dass dann High-Performer sehr schnell resignieren und eigentlich gar nicht mit ihnen zusammen zu tun haben wollen. Ja. Passiert dann auch eben sehr schnell. Und ich glaube, dass High-Performer High-Performer anziehen. Also die suchen schon Leute, die ihnen ebenbürtig sind, eher auch in der Arbeit, in der Denkweise, in der Arbeitsweise, weil alles andere bremst sie ja irgendwie. Und dann ist es ganz gut, wenn du Leute hast, die genauso denken, genauso ticken. Ja.
Und High-Performer dürfen nichtsdestotrotz auch manchmal Ruhe aushalten und eine Frage stellen.
Ja, machen die auch. Ganz unbequem.
Ja, ganz unbequeme Fragen.
Ja, die machen auch Pausen. Also ich finde diese Diskussion über Arbeitszeit auch teilweise sehr anstrengend, schon seit Jahren anstrengend. Wenn du so Stundenzettel schreiben musst, du bist irgendwie in der Beratungsbranche, du weißt, du hast 16 Stunden gearbeitet, schreibst 10 auf und das ist schon grenzwertig. Ja. Das ist doch alles Quatsch. Und jetzt musst du auch noch dann wahrscheinlich Zeit tracken und so, das ist doch alles Quatsch.
Ja, und was für eine Zeit du ja nicht misst, ist, wenn du nach Hause gehst und trotzdem noch über die Arbeit nachdenkst.
Ja, genau.
Also das rattert ja trotzdem die ganze Zeit im Kopf.
Genau.
Und die Zeiten schreibst du dann nicht auf.
Also ich schreibe die auf. Also habe ich schon immer gemacht. Also wenn ich unter der Dusche nachgedacht habe, ist Dusche Arbeitszeit. Das ist so. Was soll
dann
das?
Du kommst aber locker über deine 10.
Ja, na klar komme ich da drüber. Das ist so. Deswegen, wir haben auch mal über Abrechnungsmodelle gesprochen.
Aktivierte Eingleisung bei dir, ja, Geschäftsmodell.
Ja, ja, aber deswegen finde ich das total absurd, nach Stunden abzurechnen. Macht einfach keinen Sinn. Ich meine, ich schreibe da auf Dusche und habe nachgedacht. Das ist doch Quatsch, aber natürlich denke ich danach.
Ja.
Beim Spaziergang mit dem Hund oder sonst irgendwas. Natürlich. Das ist halt so. Und deswegen finde ich, die in manchen Berufen ist es okay, nach Arbeitszeit abzurechnen. Ja, dann da geht es ja vielleicht auch um die Leistung pro Stunde. Aber in manchen Berufen, und da zähle ich auch manchmal IT dazu, aber auch viele Berufe, die mit Denken zu tun haben, da geht es ja nicht Denkeinheit pro Stunde. Das ist ja Quatsch. Und deswegen finde ich da Zeiterfassung und auch Zeiten total albern. Ja.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Kommt immer wieder.
Ich finde aber auch keine bessere Lösung. Also jetzt Richtung Gesetzgeber gesprochen, das ist schon, manche sagen ja, das ist ein Low-Performer-Schutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, einfach das fördert Low-Performance. Ja. Und es ist durchaus auch so, dass eben Mitarbeiter, die vielleicht nicht so leistungsstark sind, eben nicht so schnell aus Unternehmen rausbefördert werden können in Deutschland. Dafür finden sie auch nicht so schnell einen Job. Das ist genauso in Deutschland. Das ist die Kehrseite dieser Gesetzgebung, ist halt, wenn ich wen einstelle, denke ich dreimal drüber nach, in Deutschland jemanden einzustellen. Hast du in den USA, ist Hire and Fire, da stellst du halt Leute schneller ein. Deswegen, mir fällt auch keine Lösung ein. Es gibt Leute, die müssen geschützt werden, Pflegeberufe sicherlich, wenn die rein körperlich mehr als 8 Stunden arbeiten, ist das einfach nicht drin. Aber in anderen Berufsgruppen ist es wahrscheinlich flexibler gestaltbar, sagen wir es mal so.
Das ist ein Thema, worüber wir uns noch viel länger unterhalten können, Sebastian.
Ja, da sollten wir uns mal Arbeitsrechtler oder sowas einladen, ja. Oder so Arbeitspolitiker. Ja, das würde mich mal interessieren, was da die Lösungen sind.
Ja, auch mit anderen Meinungen und kontroversen Diskussionen, weil letztendlich ist es auch Gegenbeispiel, wenn ich halt einfach schneller bin in meiner Arbeit, aber 8 Stunden Anwesenheit da sein muss.
Genau.
Könnte ich genauso bescheuert. Was anderes
machen. Deswegen, das ist auch nach Stunden abgerechnet. Ne? Wenn du fertig bist, bist du halt fertig. Und nein, gesetzt den Fall, du hast keine neuen Aufgaben. Du bist doch für heute Tagesaufgabe fertig. Gehst du halt auch mal früher, das ist normal.
Ja.
Aber
nein. Ich denke da gerade so über Angebotskalkulationen und sowas nach, wo du ja immer noch so auf Stundenbasis letztendlich rechnest und ganz wenig dieses Thema hast, Gesamtpaket. Und ich biete dir halt die Lösung XYZ an, unabhängig, wie viel Zeit ich dafür brauche.
Und das wird umso absurder, wenn gute Menschen und gute Unternehmer KI einsetzen.
Ja.
Also da geht es ja bis hin zu, also ich nutze auch KI, um Dinge auszuarbeiten, ja, aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Also ich lasse nicht meine Arbeit von KI machen, sondern ich arbeite mit ihr. Haben wir auch schon mal ein Thema drüber gehabt. Ja, wie rechne ich denn das jetzt ab? Also ich war jetzt schneller, was soll das? Also das ist ja total albern.
Aber eigentlich musst du dir die Fähigkeit, das Nutzen mit KIs, dass du dich damit beschäftigt hast, ja bezahlen lassen.
Natürlich, du lässt dir ja dein Wissen bezahlen. Das ist ja dann auch der Stundensatz. Aber das ist total albern. Also die machen ein Paket draus, fertig.
Ja.
Und auch Scheinselbstständigkeit. Jetzt ist ein Unternehmer, kann jetzt vielleicht, wenn es jetzt gerade Angebotsschreiben und so eine Sachen sind, ne, da kann man ja, klingt jetzt blöd, aber du kannst halt auf einige der Mitarbeiter verzichten. So, das ist halt ein reiner Kostenfaktor für ein Unternehmen, für eine angeschlagene Wirtschaft in Deutschland. Vielleicht eine Lösung, effizienter zu sein, kosteneffektiver zu sein am Standort Deutschland, um Deutschland nach vorne zu bringen. Ne? Und dann hast du vielleicht nicht mehr 3 Mitarbeiter, sondern bist alleine, kriegst das aber auch hin, weil du stellst als Unternehmer nur Leute ein für Themen, die du nicht selber machen willst oder nicht selber machen kannst. Ansonsten musst du als Unternehmer eh alles machen. So, und also machst du jetzt alles und du bist auf einmal scheinselbstständig.
Ja.
Also wie bescheuert ist denn das? Das passt alles nicht mehr zusammen in der Welt. Und das würde mich bei Politikern mal interessieren, wie das so, was die Lösungsansätze für die Zukunft sind.
Ja, dann lass doch mal drüber nachdenken beim nächsten Mal, wie wir das irgendwie unter einem Hut kriegen und auch mal eine Podcast-Folge verpacken können. Mein zweites Buzzword müsste jetzt.
So, wir sind erst beim zweiten. Ja?
Müsste jetzt eigentlich Fokus sein.
Ja.
Ja, ist es aber nicht.
Ja.
Aber das ist immer wieder schön zu sehen, wie wir doch einfach mal abschweifen
Themen. Das ist ein Kernthema, auch High Performance, Performance überhaupt. Das ist ja, oder Leistung. Wir haben ja sehr viele Folgen auch über Leistung gemacht. Das ist halt ein Thema.
Ja, Jetzt haben wir noch neuen Sebastian und sind hier schon bei 15 Minuten, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter.
Achso, okay. Ja. Ja, machen wir weiter.
Aber bitte sprich deine Gedanken aus. Das zweite Buzzword ist Resilienz.
Ja. Auch wieder ein IT-Thema. Das Wort ist mir das erste Mal begegnet, als es darum geht, Betriebsmodelle für große Software-as-a-Service-Lösungen in der Cloud anzubieten. Ne? Und dann gibt es halt Resilienz. Also wie ausfallsicher ist das? Wie einfach ist es wiederherzustellen, wenn Dinge kaputt gehen? Und
Ist dann richtig so eine Risikomatrix, die er dann aufstellt, wo das drin vorkommt?
Auch, genau. Also du machst eine Resilienz, also du designst Resilienz, du hast halt bei Datenbanken hast halt zwei da stehen oder drei oder vier und die haben eine gewisse Art von Hausversicherheit. Du hast einen Plan, was passiert, wenn. Du hast Backup und so weiter. Das ist alles Resilienz, um einfach leisten zu können, was du leisten sollst als System und nicht auszufallen. Und das ist übertragenerweise ähnlich.
Oh, spannend. Und jetzt kriegt man den Umschwung von der technischen Definition in der IT hin zur menschlichen Resilienz.
Für mich, also du kannst mich korrigieren, für mich ist das im Kopf das Gleiche. Also du tust alles dafür, dass du Probleme besser abpuffern kannst und nicht so schnell ausfällst. Das wäre für mich Resilienz. Aber du hast sicherlich eine Definition dafür. Sag mal, ob ich damit richtig liege oder nicht.
Das ist also ganz anders, als ich das jetzt erwartet hätte, finde ich aber total spannend, weil ich hatte das gar nicht so im Gedanken, dieses, ich muss auf jeden Fall in der Zukunft abgesichert sein und habe immer noch so hört sich das für mich an, so einen Plan B, so einen Plan C in der Hinterhand, weil wenn irgendwie ein Risiko eintrifft, dann kann ich es abfedern.
Ja, also es gibt ganze Systeme, die sind so designed, also Spotify zum Beispiel ist so designed. Wenn da mal irgendwas ausfällt, dann ist es nicht schlimm, also da geht nichts kaputt. Die haben auch Release-Zyklen, also wenn die entwickeln und haben neue Dinge, das machen die, also die könnten stündlich wahrscheinlich neue Funktionen rausbringen und es passiert einfach nichts. Weil die so ausgelegt sind, dass es, wenn es kaputt geht, die sofort wieder auf den Stand davor zurückgehen können und es ist relativ einfach gemacht.
Ja.
Und da ist das Produktdesign schon so. Ja.
Ja, verrückt. Bin ich total bei dir. Also wenn ich an Resilienz denke, dann denke ich daran, dass man so einen starken Unterbau hat. Im Sinne von, wenn ich falle, falle ich weich. Und der Unterbau kann sein, ich habe einfach eine Familie und Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Ich bin nicht alleine.
Mhm.
Ich muss Sachen nicht alleine mit mir austragen. Ich habe ein Sicherheitsgefühl. Oder wenn eben irgendwas passiert, was ich nicht vorhergesehen habe und was mit mir ganz viel durcheinander macht, dann habe ich auch die Fähigkeit, zu reflektieren, wie ich damit umgehe.
Mhm. Genau, oder du hast im Vornhinein quasi schon irgendwie geplant, dass es so ist. Also, dass man davon ausgeht, dass man auch ausfallen kann, dass es immer mal Probleme gibt. Gehört ja mit dazu, darüber nachzudenken, dass es mal passieren kann, ja. Auszufallen. Was mache ich dann eigentlich? Und sich dann entsprechend abzusichern. Ja, passt doch eigentlich ist das genau das Gleiche. In der Technik.
Ja, das ist eine gute Überleitung. So technisch habe ich immer gar nicht gedacht. Aber interessant, ich habe auch noch nie seitens der IT gehört, dass das letztendlich in einem IT-Projekt Standard ist.
Sollte es immer, ja. Resilienz-Design. Oft kriegt man das gar nicht mit, aber bei den ganzen Cloud-Systemen ist das so.
Ja,
wenn da also mal was ausfällt.
Hast du es in anderen Projekten ja auch, da heißt es nur Risikomatrix.
Ja, Risikomanagement kommt noch mit dazu. Das ist halt nur ein Teil davon. Also du kannst ja technische Maßnahmen ergreifen, damit du resilientes Systemdesign hast.
Ja.
Und Risiko ist ja nochmal ein anderes. Das ist ja auch organisatorisch dann kulturell. Das kann ja alles Mögliche sein. Also kann Naturkatastrophen und sowas. Aber hier geht es wirklich darum, dass das IT-System so designt ist, dass es quasi nicht kaputt geht.
Ja. Neulich hatte ich ein Coaching-Gespräch, da haben wir tatsächlich über die persönliche Resilienzpyramide gesprochen.
Mhm.
Und bei der Person hat sie aus 9 einzelnen Teilen bestanden. Und da waren natürlich so eine Sachen dabei wie Freunde, Familie, Netzwerk, aber natürlich auch eigene Ressourcen. Ja, was macht mich denn eigentlich wirklich stark? Warum ich schnell, agil reagieren kann, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wo sind meine inneren Ressourcen, auf die ich mich vertrauen kann?
Ja, ganz genau.
Und da sind auch sehr, sehr schöne Bilder entstanden. Also das kann jeder für sich machen, aber natürlich auch innerhalb von Organisationen und von Teams drüber nachzudenken. Was macht uns denn eigentlich resilient? Was macht uns widerstandsfähig? Was macht uns schnell, wenn irgendwie was passiert, was wir nicht gesehen haben, was wir tun kann?
Ja, das stimmt. Ich meine, hat viel auch mit Effektivität und Effizienz zu tun, aber wenn man schon weiß, wie zum Beispiel Prozesse funktionieren, wenn man die definiert hat und nicht wahllos Dinge tut, führt ja letztendlich auch zu Resilienz, weil man sich darauf verlassen kann, dass das so läuft, ne? Dass der andere es genauso macht oder dass, wenn man mal ausfällt, der Laden nicht zusammenbricht, weil alle anderen machen es genauso oder machen es ähnlich, weil man hat sich abgesprochen. Also das ist organisatorisch natürlich so. Und dann im Privaten dafür zu sorgen, dass ein kleiner Schaden nicht zu einem großen wird. Ja.
Und viele Unternehmen innerhalb von der Personalentwicklung bieten sowas ja jetzt auch an, als Minikurse, als Gadgets, als kleine Weiterbildung für die einzelnen Mitarbeiter, weil sie natürlich auch merken, ey, unsere Welt, die dreht sich gerade so sehr und wir sind mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt. Und wir müssen es hinkriegen, dass unsere Mitarbeitenden, aber auch unsere Organisation resilienter wird, um auch einfach einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft zu haben. Finde ich auch gut, ganz gut. Ja. Weil es ist auch bewiesen und auch in den aktuellen Gallup-Studien, habe jetzt keine Zahl, aber letztendlich klingt total logisch, ne? Wenn ich eine hohe Resilienz habe, dann habe ich auch niedrige Tendenzen zu Burnout und zu Kündigung. Mhm.
Klingt ja erstmal logisch, ja.
Total.
Ja.
Also auch für jede betriebliche Organisation ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Fakt, wo man noch mehr tiefer einsteigen kann, darf und sollte.
Ja.
Weil es nachher auch messbar sein kann.
Aber es fängt bei einem selber an. Also gerade Burnout und Erschöpfungssachen. Du musst halt wissen, was du kannst. Wie stark bist du belastbar? Ja. Merken, wo sind Grenzen? Da fängt es an.
Ja.
Aber es ist ein eigenes Thema. Ja.
Das bringt uns doch gleich zum Buzzword Nummer 3.
Ich habe es schon gelesen. So.
Du spickst
ja. Ja, na klar, spick ich.
Hast du das in der Schule auch gemacht?
Ja, klar. ja, habe ich in der Schule auch gemacht, ja. Fand ich aber auch in Ordnung, wenn das jemand bei mir gemacht hat. Ist halt so. Aber ist auch ein anderes Thema. Purpose, ja, da müsstest du eigentlich anfangen, weil du bist ein, wie sagst du immer, purpose-getriebener Mensch.
Ja.
Ja, Purpose heißt ja irgendwie, dass man einen Zweck hat oder einen Sinn. Eigentlich einen Sinn, nicht der Zweck. Zweck wäre ja Objective, dass man Sinn hat.
Sinn, Vision, Werte.
Ja.
Das, was ganz, ganz oben steht.
Also Werte auch, ja. Deswegen der Sinn, nicht Zweck. Für mich ist das auch ein Begriff aus der Technik. Ja, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich ja viel modelliere und viel versuche, ähnlich wie Naturwissenschaftler letztendlich, versuche nicht die Wahrheit zu finden, sondern etwas zu beschreiben, was der Wahrheit am nächsten kommt, um es dann danach wieder kaputt zu machen. Und da geht es ja darum, was ist der Sinn von der Sache, was ist der Zweck, was ist die Aufgabe von einem System und so weiter. Ein bisschen Systemdesign, aber das ist eins der Begriffe dort auch. Und deswegen kann man das aber übertragen auf einen selber. Also warum macht man Dinge? Also warum macht man, was treibt einen an? Und ich glaube, dass da zum Beispiel, wenn wir nochmal Richtung High Performer gucken, dass die genau darüber nachdenken und auch genau wissen, wofür sie was machen.
Ja. Und umso weniger Energie klaut mir das letztendlich auch, wenn ich genau diesen Weg gehe, wo ich eigentlich hingetrieben werde von meinem inneren Purpose.
Ja.
Und da, also als Praxisbeispiel, das fand ich ganz schön, weil also der Wirkungsgrad ist umso höher, umso mehr ich weiß, was ist eigentlich mein Purpose, beziehungsweise der Purpose des Teams, wenn wir jetzt mal über betriebswirtschaftliche Organisationen sprechen. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich in den Organisationen, wo ich unterwegs war, mal reingucke, was das Controlling, das Accounting für einen Purpose hatte. Keiner von denen konnte wirklich sagen, dazu, das ist mein Zweck, warum ich als Abteilung da bin. Also natürlich, viele Buzzwords sind dann irgendwie geflogen, ne? Als Guidance und wir haben Single Point of Through und so weiter und so fort, ne? Aber was ist wirklich der Purpose der Abteilung? Und wir haben da mal so ein, wo ich bei der Bahn war, das fand ich ganz cool, haben wir angefangen, einen Purpose-Workshop zu machen. Wir konnten ihn leider nicht zu Ende machen. Aber da haben wir so drüber nachgedacht.
Passt ja auch zur Bahn, ja.
Aber der Gedanke war ja, wirklich gut, weil viele Teams haben diesen Purpose-Workshop auch zu Ende gemacht. Wir sind nicht übereingekommen. Wir hatten zu unterschiedliche.
Ihr kamt nicht zu einem Ergebnis. Okay, ich dachte, ihr hattet aber keine Ressourcen mehr oder so.
Wir haben Gleis zu wenig Zeit genommen, wirklich drüber nachzudenken. Wir waren im Rennmodus unterwegs. Und ja, sind dann daran angebrochen. Aber viele Teams haben das gemacht und haben dann sozusagen ein Slogan für sich entwickelt. Ich kann jetzt gar kein gutes Beispiel geben. Aber, und dieser Slogan, der macht was mit einem, wenn er überall im Team wirklich präsent ist und innerhalb des Teams erarbeitet worden ist. Jetzt zum Beispiel für Controlling könnte das sein, wir wollen das Navigationssystem sein. Nicht nur in die Zukunft der Zahlen gucken, sondern auch nach vorne die Chancen und Risiken wirklich sehen. Wir wollen Szenarien entwickeln, ja.
Mhm.
Um sozusagen unser Schiff, auf dem wir sind, gemeinsam durch Sturm, hohe Wellen etc. zu navigieren. Und wenn du so ein Bild hast, dann wird, glaube ich, vieles klar, gehst du jetzt irgendwie nach links oder nach rechts. Oder du kriegst ja ganz oft, lässt du dir als Mensch, aber auch als Abteilung Sachen in den Keller stellen, die überhaupt nicht zu dir gehören. Und wenn du aber weißt, was ist eigentlich mein Purpose, ja, wo soll eigentlich die Hauptenergie meiner Arbeitskraft hingehen, dann kannst du ganz gut sagen, auch im Sinne von Abgrenzung, nee, das gehört ja eigentlich gar nicht hin. Das finde ich schön.
Ja, ist es auch.
Macht man nur viel zu selten.
Ich finde, ich habe noch zwei negative Punkte zu. Also es ist auch ein Buzzword, ne? Und das hat auch viel mit, wie leben Unternehmen den Sinn, beziehungsweise dann auch Visionen. Wenn die aufgesetzt sind oder irgendwie nicht unterfüttert sind, dann wird es ganz schnell zu hohlen Phrasen. Und das ist das sehe ich bei der Gefahr, wenn man sagt, wir haben, das ist der Sinn von Controlling, das, was du gerade genannt hast. Wenn das alle so sehen, deswegen finde ich es gut, wenn man zusammen erarbeitet, dann ist das gut. Aber wenn es so quasi aufgesetzt ist, dann finde ich das sehr schlecht. Und dann tut mir sowas auch immer weh, dass man Zeit damit verschwendet hat, darüber nachzudenken, über eine Worthülse oder über etwas Leeres nachzudenken. Und deswegen, das muss schon wirklich der Sinn eines Einzelnen, aber auch der Sinn von einer Abteilung sein. Also der wirkliche Sinn. Und deswegen ist es vielleicht ein ehrliches Ergebnis, dass ihr kein Ergebnis habt. Oder
ganz
hattet.
Ganz wichtig, auch die Stakeholder zu befragen. Ja. Weil du darfst es nicht nur innerhalb der Abteilung machen, vor allem wenn du halt in einer Organisation bist, wo du Abhängigkeiten voneinander hast, sondern du musst auch mit dem Management, mit den wichtigen Abteilungen, wo du zusammenarbeitest, wo du auch deine Informationen herkriegst, musst du auch fragen, was braucht ihr eigentlich? Und dann musst du deinen Purpose natürlich auch ausrichten, damit er wirklich auch einen Sinn für die Organisation hat. Ja. Nicht nur für dich.
Ne, gar nicht. Also ja, genau. Guter Punkt, weil das fällt in kleinen Unternehmen noch mehr auf als in großen.
Ja.
In großen kann man da ganz viele Runden machen und sagen, das ist jetzt unser Sinn. Aber in kleinen Unternehmen ist es durchaus so, dass das ja ein integraler Bestandteil von dem Unternehmen ist und vielleicht sogar vorher ein Teil des Unternehmers war. Und dann gibt es da ganz klare Vorgaben und Ziele. Und dann ist das jetzt in der Organisation, was der Zweck jetzt zum Beispiel von Controlling, dann ist das davor schon entstanden. Dann ist es viel wichtiger herauszufinden, was hat das ausgemacht bisher? Was hat uns erfolgreich gemacht? Wie hat zum Beispiel das Thema Controlling das Unternehmen bisher vorangetrieben?
Und das
darf halt nicht wohl sein.
Und das bringt uns zu Punkt Nummer 4, weil du auch groß und wachsen. Grow-Mindset als viertes Buzzword.
Ja, das ist, du hast aber auch wirklich Buzzwords rausgesucht. Ja, generell Mindset, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das muss halt alles passen. Sind wir auch wieder bei High-Performer. Die haben meistens auch ein Growth-Mindset. Die wollen an sich selber wachsen, die wollen, dass das Unternehmen wächst, die wollen etwas bewirken, also auch einen Sinn. Ja, wenn man jetzt an Ehrenamt denkt oder so, durchaus gibt es da ja auch ganz viele High-Performer, die dann über ihre Grenzen hinausgehen und das vielleicht auch gar nicht so sehen, aber das sind auch High-Performer. Und ja, das ist das Nächste. Dein Growth-Mindset ist halt, du möchtest wachsen oder du möchtest, dass jemand wächst und dann ist alles, was du tust, deine innere Einstellung darauf ausgelegt, zu optimieren, zu wachsen und Leistung zu bringen.
Ja, und ich glaube auch, dieser strategische Optimismus, den wir in der Folge davor haben, ist auch nochmal ein guter Punkt, der zum Pro-Mindset letztendlich auch gehört. Vielleicht auch eine optimistische Einstellung für die Zukunft zu haben.
Absolut, ja. Ist übrigens interessant, ich habe heute Morgen die Statistiken von dem Video gesehen, bin etwas überrascht. Also die Klickraten sind jetzt nicht so groß, also das spricht dafür, dass das Vorschaubild schlecht ist.
Ja.
Aber wenn die Leute das sehen, bleiben sie sehr lange dran, überdurchschnittlich zu den sonstigen Videos. Also
ja. Schön,
strategischer Optimismus scheint gut anzukommen. Und ja, du hast vollkommen recht, das gehört mit dazu.
Das war auch ein Wort, oder eine Wörterkonstellation, die ich vorher so auch noch nicht gehört habe. Das ist so wie Dienst nach Vorschrift, wenn sich im Kopf was bewegt. Ah, okay, so kann die Definition der Zukunft irgendwie aussehen. Und so ist nochmal eine andere Perspektive. So war die Folge für mich auch.
Ein Denkansatz,
ja. Ja, anders hängen geblieben. Und Grow Mindset bedeutet letztendlich auch, du hast es auch gesagt, zu wachsen. Also auch über sich hinaus zu wachsen,
ja.
Mit neuen Sachen zu wachsen. Und das ist ja vor allem jetzt in der Technologie- und KI-Umgebung, in der wir uns befinden, ist ja, glaube ich, du kennst die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, dass bis 2030 sich super viele neue Kompetenzen entwickeln werden müssen. Ich habe mal eine Zahl gelesen, irgendwie 30% unserer Fähigkeiten müssen ausgetauscht werden. Und
das ist nett formuliert, 30% der Menschen werden nicht mehr gebraucht, wo sie jetzt sind.
Ach, noch härter formuliert, ja. Was natürlich auch bedeutet, vor allem spätestens jetzt, schon viel, viel vorher, muss ich halt immer gucken, wie bleibe ich denn eigentlich up to date? Also dieses ständige Lernen ist da auch beinhaltet im Grow-Mindset.
Genau, also sich selbst zu verbessern, selber zu wachsen, an Erfahrungen zu wachsen. Ich meine, das macht das Leben ja irgendwie so ein bisschen aus, ne? Ich meine, wozu ist man, also dass man auf die Welt gekommen ist, dafür kann man nichts, ja? Aber danach musst du das Beste draus machen. Ja. Und da gehört das halt dazu, ja, mach was Sinnvolles draus und eben auch zu lernen, zu wachsen, aus der Komfortzone rausgehen, Dinge neu machen. Und du hast KI angesprochen, also ich bin strategischer Optimist, ja, aber für mich ist 2030, da ist das alles schon längst durch. Wir werden jetzt noch 2026 erleben, weil wir sehr starre Strukturen haben und zum Glück in Europa gerade was passiert. Aber das wird nicht mehr lange dauern, dass das extrem sich ändern wird. Und 2030 werden wir eher eine Entwicklung haben, meines Erachtens, wo wir, unsere Generation, angekommen ist. Die jüngere Generation, also Gen Z und darunter, eben aber schon wissen, wie sie damit arbeiten. Ja. Und das ist eigentlich gut. Das wird eine ganze Menge ändern. Wir sollten da aber positiv drauf gucken. Ich habe heute was gelesen, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube, das war eine Wirtschaftsweise, die hat gesagt, Gen Z sollte man nicht aus den älteren Generationen so schlecht machen. Die arbeiten, leisten mehr als eigentlich die Generationen davor. Das fand ich interessant als Diskussionspunkt, dass sie zum Beispiel, wenn sie studieren, meistens alle einen Nebenjob haben. War mir gar nicht bewusst. Also ich hatte auch einen, gehörte dazu. Aber dass die Generationen davor das meistens nicht hatten. Und die sich am meisten aufregen, sind meistens in Frühruhestand gegangen und in Frührente und haben gar nicht so lange gearbeitet, wie Gen Z jemals arbeiten wird. Von daher sollte man vorsichtig sein mit der Bewertung von Generationen, die ist sowieso viel zu pauschal, als ob das auch weltweit das Gleiche ist.
Ja.
Aber ich denke, ja, da gehört ein Growth Mindset dazu, Dinge zu verändern, zu wachsen, an sich selber zu wachsen. Ja.
Das ist nochmal ein schöner Perspektivwechsel, den du reingebracht hast. Und das ist es auch beim Grow Mindset. Bleib nicht immer nur bei einer Perspektive hängen, sondern sei offen und neugierig für das, was um dich herum und mit dir passiert.
Ja.
Und das immer wieder.
Das ist
ohne wirklich so verbissen zu sein.
Ja, ja, das stimmt. Aber da müssen sich so viele Dinge ändern, dass man das gesellschaftlich irgendwie nach vorne pusht. Ich gucke öfter mal jetzt einfach aus familiären Gründen in die Schule und dann fällt mir auf, was wir in der Schule ja eigentlich wollen, ist, dass die Kinder Spezialisten in allen Themen werden. Ja. Das ist ja eigentlich total bescheuert, ja. Und dann gibt es Kinder, und ich gehörte dazu, ich hatte einfach Interesse in allem und war aber ein schlechter Schüler. Ich konnte alles ein bisschen, aber nichts richtig. Aber das führte dazu, dass ich halt ein Generalist bin und eben kein Spezialist in einem bestimmten Thema und hilft mir aktuell total weit, weil man dieses Verknüpfen von ganz vielen Dingen viel einfacher machen kann. Und in der Schule ist es aktuell so, dass du halt als Arbeiter ausgebildet wirst oder als was auch immer das Ziel ist. Ich glaube, das ist nicht mehr aktuell.
Du wirst auch noch ständig bewertet.
Und dann wirst du, das bin ich auch ambivalent, an sich gehört das dazu, weil wie willst du das messen? Deswegen finde ich es gut, bewertet zu werden, aber es muss wohlwollend positiv sein, meines Erachtens, im Sinne von, wie kannst du dich entwickeln? Und das ist ganz, ganz oft meines Erachtens nicht gegeben. Du siehst nicht an der 5, ob der sich jetzt gut entwickelt hat oder nicht, sondern du siehst vielleicht sogar, der hat Prüfungsangst. Die Leistung wird gar nicht gemessen, sondern der ist in dem Moment, kann er die Leistung gar nicht abrufen. Das wird gemessen, ja. Und dann ist es vielleicht nicht die richtige Methode, eine Note in der Klassenarbeit zu geben. Da habe ich auch keine Lösung für. Ich bin kein Bildungspolitiker. Ich habe da eine Meinung zu, aber keine Lösung. Aber ich sehe schon, dass Generalisten in dem System später gebraucht werden, aber am Anfang gar nicht ausgebildet werden. Und sehr schwer.
Ich gucke jetzt gerade auf die Zeit.
Und ja, du hast noch ein paar Buzzwords
hier. Ja, komm. Ich habe ein paar, aber ich glaube, wir machen einfach eine Episode 2
noch. Ja, aber dann ziehen wir das jetzt trotzdem durch.
Ja.
Und dann schneide ich einfach.
Und dann schneidest so, du?
Nach einer Stunde ist hier aber auch Schluss.
Mein fünftes Buzzword. Female Empowerment.
Ja, das ist schade, dass es dieses Wort geben muss. Ansonsten müsste es People Empowerment heißen, was ich gut finde. Also grundsätzlich bin ich da positiv eingestellt, finde das auch gut, weil es, da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber, echt super ist, unterschiedliche Menschen im Team zu haben, und dazu gehören Frauen, Männer, Junge, Alte, das ist also egal, wie eigentlich man jetzt klassifizieren würde den Menschen. An sich finde ich es aber gut, dass man auch gerade Frauen fördert, in eine starke Position zu kommen, um damit es normal wird, dass das so ist. Und deswegen finde ich es gut, aber ich finde es schade, dass es das gibt. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe total, ja, okay. Was du meinst. Total.
An sich finde ich
es eigentlich aber gut. Dürfte es gar nicht mehr geben, weil über 50% der Weltbevölkerung sind ja wirklich Frauen. Und wenn du jetzt auf die aktuellen Zahlen guckst, ich glaube, so um die noch unter 30% in Deutschland sind unter 30% der Frauen wirklich in Führungspositionen. Und wenn du auf Vorstandsebene schaust, sind es irgendwie unter 20% wirklich Frauen in Führungspositionen innerhalb der Vorstandsgremien und sogar 6% aller CEOs global gesehen sind nur Frauen.
Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, liegt das jetzt Frauen einfach nicht? Machen die andere Berufe? Ne? Da kann man jetzt ganz viel diskutieren drüber, aber grundsätzlich sind die Zahlen viel zu niedrig für den Anteil an Frauen, den es auf der Welt gibt. Selbst wenn es jetzt keine 50% Führungskräfte sind, theoretisch müssten es trotzdem mehr als 6% sein.
Ganz spannend fand ich Siegfried Niekuta, die auch bei der Bahn war. Die hatte neulich einen LinkedIn-Post geschrieben und der hat mich auch zum Nachdenken bewegt. Er war sogar auch statistisch mit Zahlen hinterlegt, die habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber letztendlich haben die ausgesagt, dass vor allem Frauen in Führungspositionen und in wichtigen Vorstands- oder Entscheidungspositionen berufen werden. Vor allem, wenn Unternehmen in Krisenzeiten sind. Um sie dann, raus zu manövrieren. Im schlimmsten Fall, wenn sie es nicht schaffen, dann kommt wieder dieser Ausdruck, den man dann des Öfteren hört, hat ja irgendwie eine Frau nicht geschafft. Aber echt, viele andere haben es vorher auch nicht geschafft.
Boah. Ja. Oh. Kriegen Würgereiz.
Genau. Ja. Aber tatsächlich ist auch statistisch belegt, dass vor allem, wenn Unternehmen in Krisenzeiten sind, sie schauen, wie sie es vielleicht in einer weiblichen Führungsposition dann nochmal retten können.
Okay.
Deswegen ganz doll die Daumen gedrückt an Frau Pala für die Deutsche Bahn, das da auch hinzukriegen. Spannender Weg. Also wir haben da auf jeden Fall noch viel zu tun und vielleicht kriegen wir es wirklich in ein paar Jahren, Jahrzehnten, wobei auch da wieder dieses Thema ist, wenn wir in Krisensituationen sind, wir haben viele Maßnahmen im Sinne von Diversity ja gesehen in den letzten Jahren. So, und jetzt ist alles wieder rückläufig.
Ja.
Wenn jetzt auch bestimmte organisatorische Parteien an die Macht kommen, dann hast du da auch wieder einen Effekt drauf, der vielleicht das eine oder andere wieder durcheinander bringt. Und es ist schade, dass was man sich jetzt versucht hat, in den letzten Jahren aufzubauen, man sieht es ja auch im Sinne von Care-Arbeit, wie viel da passiert ist, auch, dass die Väter immer mehr diese Rolle auch einnehmen wollen und dürfen, dass es normal wird. Und ich hoffe, dass das wirklich Beständigkeit bleibt.
Also da bin ich an der Stelle nochmal strategischer Optimist, selbst wenn es gerade wieder rückläufig ist. Es wird nie wieder auf einen Stand zurückgehen, wie er davor war. Es werden ein paar Sachen einfach bleiben, weil einfach Sichtweisen sich geändert haben. Und das wird jetzt auch keiner verändern. Ich finde es trotzdem schade, dass es zurückgeht, aber es wird auch wieder die Aufschwungsphase kommen, wo das wieder mehr wird, weil das ganz normal ist, eine natürliche Entwicklung. Und es bleibt immer ein bisschen Substanz da und deswegen wird es auch immer mehr, auch wenn es viel zu langsam ist. Aber das Thema verfolgt mich witzigerweise gerade in letzter Zeit, jetzt wo du es auch ansprichst, in meinen ganzen Feeds, in den Social Media Sachen. Zwei Sachen sind mir, während du das gesagt hast, eingefallen. Erstens, weiß nicht, welche spanische Ministerin das war, die sich jetzt von Twitter, also X, losgesagt hat und gesagt hat, das ist alles nichts mehr für sie. Es sind meistens Frauen, die das Problem benennen und handeln. Ich habe in der Politik jetzt ganz selten Männer gesehen, die gesagt haben, das ist alles abgrundtiefer Hass auf X und ich brauche das nicht und das hilft mir in meiner Politik nicht weiter, sondern die reagieren da erst nachgelagert zu. Also das war das eine, was mir aufgefallen ist. Und das zweite ist eher im künstlerischen, kulturellen. Auch zwei Sachen, die gerade heute und gestern in meiner Newsfeed, in meinem Feed waren. Das eine war aus dem Deutschunterricht, dass die ganzen großen Dichter und Denker Frauen in den Romanen immer als Randfiguren hatten. Die hatten immer als Projektionsfläche die Frauen, um ihre eigenen Fehler zu sehen oder zu lernen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Faust nimmst, ja, da ist Dr. Faust, der hat halt Fehler und ich glaube, er tötet ja am Ende, letztendlich treibt er da jemanden in Suizid, ne? Sorry, dass das jetzt eine Triggerwarnung nachher noch rausbringen. Aber letztlich, die Frau hat gar keine Rolle, also keine sinnvolle Rolle, außer dem Herrn Faust niederzuspiegeln, was für ein schlechter Mensch er ist. Und das ist auch nicht zu verbieten oder so, das war einfach damals die Zeit, dass das so war, aber dann ist es doch ganz gut, wenn jetzt sich Entwicklungen zeigen, wo dann zum Beispiel Frauen, das war das Zweite, ich weiß gar nicht, irgendeine Hollywood-Schauspielerin meinte, dass Frauen immer sehr wenig sinnvolle Sprechtexte haben in Hollywood-Filmen, auch wieder nur Projektionsfläche der Männer in den Rollen, also der Rollen, und weil die Skriptautoren meistens Männer sind und deswegen so einen Quatsch schreiben. Und das hat mich in den letzten Tagen einfach auch ganz oft zum genau Female Empowerment Nachdenken angeregt. Einfach nur drüber nachdenken hilft, glaube ich, schon, dass sich auch ein bisschen was verändert. Und cool, dass es angesprochen wird.
Und cool, dass du es auch siehst als Mann.
Ja, aber wie gesagt, und ich finde es schade, dass das Wort gibt. Aber ansonsten muss da noch ganz viel gemacht werden, ja, weil es einfach mega verschwendete Stärken sind in unserer Gesellschaft.
Danke, Sebastian.
Nee, das schneiden wir jetzt auch raus. Das ist einfach so. Da muss man ja nicht dankbar sein für.
Ja.
Es ist einfach so.
Ja, aber doch als Frau spüre ich da Dankbarkeit, weil man ja mit vielen anderen Sachen noch konfrontiert worden ist innerhalb seines Lebens, eben aufgrund des Umstandes, dass man weiblich ist.
Ja. Und das kann ich nicht, zum Beispiel gar nicht nachvollziehen.
Und da hat man schon Dankbarkeit, wenn halt die Gegenseite auch unterstützend wirklich tätig ist.
Ja.
Und da ist man sozusagen ganz oft noch ein männlicher Alien, was das angeht. Und ich spüre ja aber, dass es davon viel, viel mehr gibt. Und vielleicht schaffen wir es in 10 Jahren, dass wir diesen Begriff in dieser Art und Weise, so wie du gesagt hast, vielleicht ersetzen können durch People Empowerment.
Ja, und das sollte es eigentlich auch immer sein. Dazu gehören eben auch Frauen, aber man muss halt, Nachwuchskräfte gehört genauso dazu, dass man Nachwuchskräfte befähigt, auch Karriere zu machen, gehört für mich genauso dazu. Das ist dann das gleiche Thema. Mit anderen, vielleicht mit anderen Mitteln, anderen Lösungen, aber das gleiche Thema.
Dann lass uns rübergehen zu Begriff Nummer 6, Agilität.
Ja.
Da fällt dir doch was Technisches ein.
Ja, weil da kommt es her. Also gerade auch agiles Management, agile Entwicklung. Ich verfolge das Thema seit Ende der 90er Jahre. Also das ist ja kein neues Thema. Und das Hauptproblem, ich kenne vor allem aus der Softwareentwicklung, wie schafft man es, erstens Produktivität zu messen, dass man auch sagen kann, ja, das ist eure Aufgabe, wie lange braucht ihr? Man muss es ja irgendwie bepreisen, passt das Investment jetzt in die Entwicklung, in die Softwareentwicklung vor allem. Und dafür muss man sagen, was müssen wir eigentlich tun? Wir können es erst schätzen, wenn wir wissen, was wir tun sollen. Und alle Schätzungen sind grundsätzlich falsch, die du machst. Also wenn du eine Aufwandschätzung machst, unter Unsicherheit ist die immer falsch. Also es gibt nicht die richtige Schätzung. Und deswegen hat sich eine agile Form entwickelt, die sagt, naja, lass uns das in kleineren Schritten tun. Nicht mehr Wasserfallmodell. Also ich spezifiziere alles durch. 5 Jahre lang. Dann überlege ich, wer es macht. Dann setzen wir 5 Jahre lang um und dann habe ich 10 Jahre lang entwickelt und bin aber schon wieder, und das ist in der IT-Welt halt 10 Jahre, das sind Jahrhunderte. Mhm. Man sieht ja allein an KI, was so innerhalb von einem Monat passiert. Also kann man halt nicht entwickeln. Und so sind aber auch viele Großprojekte halt in der Entwicklung in Deutschland. Das hat früher funktioniert, weil eine Brücke kannst du genau so bauen. Du planst die erstmal, dann baust du sie, dann hältst du 100 Jahre. Das sind einfach längere Zeitperioden, aber in der IT nicht. Und die Welt ist auch schneller geworden, deswegen hat sich das übertragen ins agile Management. Und da finde ich es wieder schade, dass es zu einer Worthülse geworden ist und auch zu einem Buzzword. Du hast ja hier Buzzwords. Und da ist es das leider auch, weil nur zu sagen, wir sind ja jetzt agil, ist ja nicht das Gleiche, als wenn man einen agilen Mindset mitbringt. Wirklich auch akzeptiert, dass das, was wir tun, einfach nur das Zerlegen von einem Problem in kürzere, kleinere Schritte ist. Wir akzeptieren Unsicherheit, wir akzeptieren Ungenauigkeiten, aber wir schaffen es dadurch, dass wir so kleine Schritte machen, sofort zu justieren. Aber wenn man den Management-Stil von davor einfach weitermacht und sagt, wir sind jetzt agil, dann ist das ist halt sehr oft passiert und dadurch ist das halt eine absolute Blase geworden. Das finde ich schade, weil eigentlich ist Agilität genau das Richtige.
Und das Entscheidende bei Agilität, woran ich immer denken muss, ist genau diese kurze Konzeptionsphasen und dann immer wieder die Feedbackschleife zu drehen. Also auch im Sinne von, zum Beispiel, wenn du eine Präsentation erstellst, weil du hast von deinem Chef den Auftrag oder von deiner Chefin den Auftrag bekommen, erstell mal zu dem Thema XY eine Präsentation. Und dann hast du ja ganz oft dieses Thema Erwartungshaltung nicht richtig geklärt, sondern du kriegst manchmal immer nur so eine Aufgabe rübergeworfen. Und agil, also so wie ich es interpretiere, wäre dann in dem Sinne, ich fange mal an, was zu konzipieren und es muss aber nicht zu 100% fertig sein, sondern ich gehe vorher schon mit dem Mut und mit dem Thema eben dann zu meinem Vorgesetzten und sage, so habe ich mir das jetzt überlegt, bin ich auf der richtigen Spur, um nicht so viel Energie reinzuhauen, dass du genau das machst, was du denkst, was richtig ist und es nachher wieder um die Ohren gepfeffert bekommst, weil es doch ganz anders ist, als die Erwartungshaltung war.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil du ja gerade von einer Präsentation gesprochen hast, ne? Also irgendein Artefakt, was du erstellen musst. Das kann aber auch, das können auch Strategien sein, das können Unternehmensentwicklungen sein. Das sind aber alles Sachen, die quasi gleichzeitig passieren können. Ich hatte vorhin ja gesagt, 5 Jahre Spezifikation, 5 Jahre Umsetzung, sind 10 Jahre verschwendet. Und hier ist es so, man setzt halt vielleicht schon einen Teil um, man spezifiziert einen Teil, man macht vielleicht Präsentationen auch fertig, die sind dann nicht zu 100% fertig, aber alles am Ende des Projektes ist alles zu 100% fertig. Und dazwischen gibt es ja Zwischenstufen und du kannst, hast die Chance, Dinge zu überarbeiten, Dinge anzupassen, zu ändern. Geht natürlich in der heutigen Welt auch wunderbar einfach, weil wir sehr viel, deswegen fühlt sich das auch alles so schnell an, aber wir können halt auch sehr viel wegschmeißen, ohne dass das uns jetzt eine große Belastung produziert, weil das so digitale Sachen sind. Ja, dass da am Ende Ressourcen für verschwendet wurden, das ist nochmal eine andere Sache, ja. Und dann ist halt eher die Frage, wo bringen wir jetzt, machen wir IT grüner, aber ansonsten ist es so, wir können halt sehr viel schnell wegschmeißen. Was auch wieder Frust produziert bei Menschen, die sehr viel produzieren müssen. Ich hatte einen Job, wo mich das dann irgendwann gefrustet hat, dass 90% weggeschmissen wurden, aber letztlich ist das Agilität. Probier was aus, mach was, nee, scheiße, schmeißen wir weg, mach das nächste. Aber wir haben ja gelernt an der Sache, wir haben Rückschlüsse gezogen, so, das ist alles gut. Und deswegen muss man Agilität leben. Und es ist nicht so, dass das heißt, wir können jetzt alles machen, sondern es gibt strenge Regeln fürs agile Arbeiten. Ich denke da nur an Kanban-Modelle, dass man halt seine Tasks strukturiert am Hand des Prozesses. Es gibt nichts Strengeres als das. Tracken, dass man auch Fortschritt hat und so weiter. Das sind halt Arbeitsmethoden der Agilität. Die musst du halt auch umsetzen. Und das ist nicht so, dass alles auf einmal keine Organisation mehr hat. Ganz im Gegenteil, sondern es ist organisiert, weil du sonst das Chaos gar nicht beherrschen kannst. Ständig Dinge wegzuschmeißen.
Guter Punkt. Ich glaube, wir sollten mal eine Folge über Agilität machen.
Oh, da können wir 5 Folgen von machen und noch ein Seminar. Also das ist wirklich, das ist ein großes Thema. Und wie gesagt, seit Ende der 90er Jahre beschäftige ich mich damit. Das fing bei mir an mit dem Thema Paired Programming eigentlich, dass man sich zusammen, klingt ja erstmal nach Verschwendung. Ja, man setzt sich zusammen an einen Rechner. Der eine tippt und der andere sagt, was er tippen soll, oder man entwickelt den Code zusammen. Aber das ist so mega effektiv, dass das am Ende weniger Zeit verbraucht oder weniger Ressourcen verbraucht, als wenn die beiden parallel an unterschiedlichen Themen gearbeitet hätten. Glaubt man nicht, ist aber so.
Ja. Nicht umsonst sagt man ja auch, dass wenn Unternehmen agil oder Teams agil arbeiten, sie 20-30% produktiver sind.
Wenn sie
so
richtig
machen. Und das vor allem Agilität. Ich weiß nicht, ob es 100% gleichzusetzen ist mit Schnelligkeit, ist vielleicht zu allgemein gesagt, aber letztendlich ja auch in Krisensituationen in Unternehmen, dass du durch diese agile Arbeitsweise bist du ja auch resilienter, weil du lernst ja zwischen all diesen ganzen Themen mit diesen Feedbackschleifen oder mit den abgebrochenen Ideen, die ja vielleicht in den Mülleimer landen, aber trotzdem, du hast ja immer eine Lessons Learned drauf.
Mhm.
Und nimmst ja auch wieder neuen Input mit. Und bist ja nicht nur resilienter, sondern bist ja auch schneller. Du kannst ja einfach viel schneller handeln.
Schneller reagieren,
und
ja.
Und schneller reagieren, ja, durch diese Arbeitsweise.
Ja.
Und du hast einen großen Wettbewerbsvorteil.
Das stimmt. Und, aber du musst halt auch alle mitnehmen, weil dann kommt das Gefühl auf sonst, oh, jetzt haben wir schon wieder, jetzt haben wir 5 Wochen in die Richtung gearbeitet, ja, und jetzt schmeißen wir alles weg. Also das kann auch echt ein Problem sein. Und wenn du das nicht lebst, die Agilität, also wenn das nicht bei jedem angekommen ist, dass das sinnvoll ist, das so zu tun, dann kann das echt auch zu massiver Frustration führen. Aber man muss halt richtig machen. Ja, und man reagiert halt schneller in Krisensituationen.
Wir müssen da unbedingt noch mal tiefer einsteigen, weil das ist ein gutes und wichtiges Thema heutzutage. Auch schon seit 1990, hast du gesagt.
Ey, wahrscheinlich schon vorher. Also ich glaube, dass das schon bei den Griechen irgendwo war, wenn es um die Kriegsführung ging. Agilere Teams, agilere Truppenbewegungen haben immer einen Vorteil gebracht, weil man auf Probleme besser reagieren konnte.
Wunderbar, dann schwingen wir doch jetzt mal von Agilität zu Ownership rüber. Was bedeutet ja für dich Ownership?
Ja, im Grunde hat das für mich was Besitzendes. Genau. Man kann natürlich sagen, du hast jetzt so eine Hierarchie-Matrix oder sowas. Ne? Du hast Verantwortung, du hast Zuständigkeiten, aber Ownership ist nochmal was anderes. Wenn du jetzt ein Thema ownst, dann besitzt du das Thema. Also für mich ist das ein Besitz und das hat was mit Verantwortung zu tun. Also wenn du etwas besitzt, das ist ja auch, glaube ich, im echten Leben so, wenn du irgendwas besitzt, kommt immer Verantwortung mit. Du besitzt ein Haus, hast ein Stück Straße und bist verantwortlich, dass da vorne keiner bei Schnee auf die Fresse fällt, wollte ich gerade sagen. Also ausrutscht und sich nichts tut. Letztlich ist das Ownership etwas zu besitzen und dafür auch Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass das an Substanz behält. Ja, das ist aber ganz abstrakt jetzt. Ja.
Und nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen. Also wenn du ein Thema oder ein Haus oder diesen Gehweg, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, ownst, dann musst du darauf achten, dass du damit nichts zerstörst, beziehungsweise nicht irgendjemand in ein Risiko reinläuft dadurch.
Ja.
Ownership habe ich auch immer gedacht, also das Erste, was mir eingekommen ist, okay, Verantwortung, das heißt so Hands-on-Mentalität, ja. Also wenn ich, wie du gesagt hast, ein Thema ohne, innerhalb des Unternehmens, dann bin ich dafür verantwortlich, auch mit allen anderen Randthemen, die es bewegt und schneidet und wo eine bestimmte Abhängigkeit ist. Das heißt, ich muss in den allen anderen Randthemen irgendwie mit drin sein, aber ich muss die Intermittenzen dieser einzelnen Themen auf mein geowntes Thema irgendwie verstehen. Also nicht nur innerhalb meines Silos unterwegs sein, sondern auch gucken, was passiert denn eigentlich außerhalb meines Hauses, eben diese Abhängigkeiten auch zu erkennen und dann sozusagen auch besser miteinander zu arbeiten. Und was aber Ownership auch noch bedeuten kann, auch wieder Besitz im Sinne von Mitarbeiterbeteiligung. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ja? Also wenn man mal darüber nachdenkt, inwieweit habe ich vielleicht eine höhere Arbeitsmotivation, Arbeitsleistung, Arbeitsverhältnis, bin vielleicht loyaler mehr zu diesen arbeitsbezüglichen Themen, wenn mir ein Teil des Unternehmens auch gehört.
Ich habe hier schon wieder Puls. Ja. Aber letztens, du hast den Puls wieder beruhigt, weil du genau den letzten Satz am Ende gesagt hast. Solange du das Risiko nicht mitträgst, ist Mitarbeiterbeteiligung nett, aber ist keine Mitarbeiterbeteiligung. Also deswegen Ownership passt da schon ganz gut. Du kannst natürlich dir Ideen von deinen Mitarbeitern reinholen, aber am Ende, wenn die dafür keine Verantwortung tragen im Sinne von Risiko, unternehmerisches Risiko, dann ist das einfach nur hohl. Und dann hat das mit Arbeitsorganisation zu tun und so, dafür ist das wichtig, aber Mitarbeiterbeteiligung kann auch nicht sein, dass ich dir ein Aktienpaket schenke. Das ist auch kein Risiko. Ja? Dann hast du Geld geschenkt gekriegt und das Unternehmen geht pleite, dann ist es weg. Na und? Hast ja nicht investiert. Also auch selbst da ist für mich schon die Grenze von Beteiligung zu Ende. Also ich ich schenke dir ein Aktienpaket. Nein, du musst dir einen Anteil kaufen an dem Unternehmen. Also jetzt, wenn jemand bei mir Mitarbeiterbeteiligung fordern würde, würde ich sagen, alles klar, gib mir 25.000 Euro, hast einen Anteil vom Unternehmen. Dann können wir darüber reden. Wir können das auch abbezahlen und so, alles kein Thema. Aber dann trägst du auch Entscheidungen im Unternehmen mit. Und oftmals denkst du über Dinge anders nach, wenn du etwas besitzt. Und dann ist es halt wichtig, wirklich einen Anteil am Unternehmen zu haben, aber auch das Risiko zu tragen. Es ist nicht risikolos, das Ganze.
Ja, gibt aber mittlerweile tatsächlich schon so eine Gehaltspakete vor allem in Startups, wo du halt ein Fixum bekommst und einen Anteil.
Ja, aber der Anteil ist doch geschenkt. Du gehst und, na und? Geh mal als Unternehmer. Nein, du hast noch ein Jahr Karenz, du hast ein Insolvenzproblem, du hast noch irgendwer, der dich verklagt. Nee. Selbst, also das ist nicht Mitarbeiterbeteiligung. Das ist auch nicht Verantwortung übernehmen, wenn ein Startup dir einen Anteil schenkt. Sondern du musst dich investieren in das Thema. Dann kannst du auch die Verantwortung übernehmen.
Schenken ist es ja letztendlich gar nicht, sondern es ist ein Teil deines Gehalts. Und dafür hast du zu arbeiten, weil es ist eine Arbeitsleistung,
die du erbringen musst. Ja, aber es ist, verstehe ich, aber es ist zu einfach. Also du trägst trotzdem nicht das Risiko. Und das muss klar sein. Also das ist sogar so, wenn du jetzt so eine Aktiengesellschaft oder sowas hast als Organisationsform, ist es ja noch einfacher, keine Verantwortung zu haben. Deswegen sind Einzelunternehmer, habe ich einen großen Respekt vor, weil die sind ja am ungeschütztesten, ja. Die sind mit ihrem Privatvermögen 100% in der Haftung. Und das hört ja schon bei einer GmbH auf. Deswegen habe ich eine GmbH. Aber letztlich hört das da ja schon auf. Da hast du immer noch Verantwortung, aber die ist schon nicht mehr ganz so groß. Und dann hast du noch eine AG und da ist es schon gar nicht mehr da. Und wenn es dann noch ein Konzern ist, sowieso nicht mehr. Deswegen, das ist schwierig. Hat man da jetzt wirklich einen Anteil am Unternehmen im Sinne von Risiko? Trage ich das Risiko mit? Bin ich in der Haftung drin? Sobald ich in der Haftung drin bin, besitze ich etwas an dem Thema und dann habe ich auch eine andere Motivation. Und das stimmt. Ja. Da denke ich auch, du hast dann eine andere Motivation. Ich meine, klar, wenn deine ganze Rente in Aktienpaketen steckt, hast du auch eine Motivation, dass das nicht pleite geht, das Unternehmen. Aber du hast da wahrscheinlich einfach nur falsch deine Rente organisiert, ja, oder deine Anlage. Aber deswegen ist Ownership ist gar kein Buzzword, sondern das ist etwas, du besitzt etwas und hast Verantwortung dafür. Und du musst die Verantwortung eben auch aktiv übernehmen. Du hast auch gesagt, dann gibt es noch Randgebiete. Ich sehe das auch im Sinne von Freiheit. Also du hast im Grunde von Liberalismus oder Freiheit, ja, du kannst Dinge besitzen, aber du hast eine Verantwortung für etwas. Und du kannst machen, was du willst, solange du nicht andere damit störst. Und das ist ja hier dann genauso. Also selbst wenn du jetzt so ein Thema besitzt, musst du halt gucken, dass es auch zu den anderen passt. Du hast ja vorhin das Beispiel genannt. Ne? Du bist hast ganz viel Freiheit, etwas zu tun, aber du bist halt eingeengt, sobald du andere damit einschränkst. Und das muss man sich immer gedanklich auch vor Augen halten.
Ich kann nichts weiter dazu ergänzen,
Sebastian. Okay, dann nächstes Wort.
Nummer 8. Self-Leadership.
Ach Gott. Ja, ganz wichtig. Wir sagen ja viel um Selbstreflexion. Gehört für mich dazu. Dass du dich selber, Disziplin gehört dazu, da kommen jetzt ein paar Sachen dazu, aber ich denke, dass du dich selbst führen kannst, heißt ja, dass du dir eine Vision geben kannst, dass du weißt, wohin die Reise geht, dass du auch mal Probleme hast, darüber nachzudenken, was ist jetzt die Strategie, dass man auch mal Sinnkrisen hat, aber dass man weiß, ich habe Methoden und komme da wieder raus. Im Sinne von, ich trete mal einen Schritt zurück und denke drüber nach, ja. Entschleunige mal und denke drüber. Geh wandern im Harz, ja, und denke über Dinge nach. Das gehört dazu, bis hin zu, dass ich Dinge lernen will. Was hast du da? Growth Mindset, dass du das hast. Selbstreflexion, aus Fehlern lernen. Also da sind ganz viele Eigenschaften, die da meines Erachtens mit dazugehören. Ist auch komischerweise in dem Purpose der Begriff, wo du keine Notizen dran hast.
Ich dachte, da können wir so viel einfach
drüber. Ja, das sind einfach so viele, das ist eher so ein großer Rahmen für ganz vieles, ja, ist Self-Leadership, da passt eine ganze Menge dazu.
Ja, so ein bisschen holistisch letztendlich auch betrachtet, ja. Also ich kann es so ganz kurz zusammenfassen, Führung fängt bei jedem selber an und das ist das für mich.
Ja, auch wieder Verantwortung, ja, das passt alles rein. Ja, du hast Verantwortung, genau, für dich selber. Ja,
Schönes Buzzword, passt einfach alles rein.
Du ownst dich halt selber, ne, du bist ja schon wieder in Self-Leadership. Du
powerst dich selber.
Ja, genau.
versuchst, agil zu arbeiten mit dir selber. Ja. Holst dir immer wieder Feedback ein.
Ist man immer ein High-Performer, das weiß ich dann nicht.
So, zu Nummer 9, Work-Life-Balance.
Ah ja, schönes Thema. Hatten wir schon mal eine Folge zu, Work-Life-Balance. Wird ja gerade aktuell auch wieder hart diskutiert beim Thema Teilzeit. Und ich habe die Diskussion am Ende, ich weiß nicht, kurzer Abstecher, ne? Ja. Du hast ja auch Teilzeit, richtig? So, dann bist du auch die Richtige, mit der man darüber reden kann. Ich habe ja gedacht, die wollen Teilzeit abschaffen.
Ich arbeite Vollzeit und Teilzeit.
Ey, und da kommen wir gleich noch was zu sagen. Aber Work-Life-Balance ist ja der, ist ja, dass du ausgeglichen dein privates Leben außerhalb der Arbeit mit dem Leben deiner Arbeit zusammenbringst. Das ist ja erstmal der Begriff. Für mich ist das keine Trennung. Also ich persönlich sehe das gar nicht als Trennung, sondern das ist deswegen ja Balance, gehört zusammen. Das ist für mich wie so ein Wasserglas, wo zwei Flüssigkeiten drin sind und eigentlich musst du die ganze Zeit mischen. Und sobald die sich irgendwie voneinander absetzen, stimmt irgendwas nicht, sondern du musst ständig eine Emulsion herstellen von Work und Life. Ja. Das ist aber bei mir so, bei anderen mag das anders sein. Und ich entwickle mich gerne, mache neue Dinge gerne und das hat halt immer mit Arbeit bei mir zu tun, zum Glück, sodass das zusammenpasst. Aber zum Thema Teilzeit, ich hatte ja erst gedacht, die wollen Teilzeit abschaffen und dann bin ich, weiß gar nicht, mit wem ich diskutiert habe, ich glaube mit dem Geschäftspartner und der meinte, nee, das ist ja das Recht auf Teilzeit abzuschaffen. Hey, es gibt ein Recht auf Teilzeit, wusste ich noch nicht mal, dass es ein Recht auf Teilzeit gibt. Bin ich noch gar nicht konfrontiert gewesen. Manches ist ja aber eigentlich auch eine gute Idee, dass du ein Recht auf Teilzeit hast. Es gibt ja Gründe, warum man das machen will oder machen muss oder machen sollte. Und eigentlich denke ich, sollte doch ein Unternehmen und ein Mitarbeiter das zusammen aushandeln. Also was hat der Staat mit zu suchen, ne? Zu diskutieren, hier über Teilzeit und über Leistung zu reden? Sollen doch zusammen, wenn die beide der Meinung sind, Teilzeit ist das Richtige, dann sollen die den Vertrag auf Teilzeit machen. Das soll ja gar nicht verboten werden. Das war mir nicht bewusst, sondern es soll das Anrecht auf Teilzeit verboten werden. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, es gibt ein Anrecht auf Teilzeit. Okay, auch gut. Warum, habe ich nicht verstanden. Aber wahrscheinlich gab es Arbeitgeber, die gesagt haben, du darfst keine Teilzeit machen. Ist mir egal, was du mit deinen Kindern machst. Ne? Und das war wahrscheinlich der Grund, warum es das gibt. Dann wiederum gibt es das Recht, aber erst nach der Probezeit. Also du...
Okay, das
finde ich auch seltsam. Also warum soll ich jetzt 6 Monate oder wie lange auch immer die Probezeit von jemandem ist, verstecken, dass ich eigentlich Teilzeit arbeiten möchte und sag das nicht von vornherein schon. Okay, könnte sein, dass du deswegen nicht eingestellt wirst. Aber das ist ja ein Diskriminierungsgrund. Und da ist ja so viel Sprengstoff in diesem Thema drin, das hätte ich gar nicht gedacht, auch aus Arbeitgebersicht. Also selbst wenn ich damit völlig einverstanden bin, Teilzeit sollen doch die Leute machen, wenn man damit... Wenn das notwendig ist, ja, sollen sie es machen. Aber das ist dann eben, du hast jemanden eingestellt mit dem Wissen, der ist 100% da und nach 6 Monaten sagt er, nö, ich nehme jetzt hier mein Recht auf Teilzeit wahr und ich arbeite nur noch die Hälfte. Toll, also da hätten wir auch vor 6 Monaten drüber reden können, dann hätte ich noch wie ein zweites eingestellt. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wieder jemanden einstellen muss.
Habe ich aber tatsächlich, also kann sein, dass es gibt im Kontext von den Leuten, die in Teilzeit arbeiten, bin ich ja auch bei 80%. Wobei das nicht heißt, dass ich den Rest 20% meiner Work-Life-Balance mehr habe als andere Leute.
Ist ja oft so. Ja.
Sondern das hat auch noch was mit Nebentätigkeit in der Selbstständigkeit und Care-Arbeit und sowas alles zu tun. Ja? Oder Ehrenamt und Co.
Genau. Ja. Wir können ja auch die anderen 20%
reingehen.
Ich bin
aber gleich mit Teilzeit eingestiegen, auch innerhalb der
Probezeit. Du hast das gleich gesagt, ne? Ja, ich finde das auch. Also alle, die drüber nachdenken, bitte seid auch fair zu Arbeitgebern. Wenn ihr Teilzeit arbeiten wollt, sagt das gleich. Also, was soll das?
So, wieder zurück zum Work-Life-Balance-Thema. Ich könnte auch Stunden über die aktuelle Debatte drüber reden, will ich jetzt aber gar nicht mir irgendwie die Laune verderben lassen. deswegen. Ach.
Aber warte, ein Satz noch dazu. Ich habe festgestellt, wir sollten uns Zeit nehmen, zu verstehen, was derjenige gemeint hat. Denn grundsätzlich war das erstmal eine Anregung, darüber nachzudenken, ist dieses Recht auf Teilzeit, so wie es jetzt ist, irgendwie fair für alle? Und darüber nachzudenken ist, glaube ich, gut. Ist es vielleicht auch gar nicht fair für alle? Lasst uns darüber nachdenken, aber nicht gleich sagen, Teilzeit soll abgeschafft werden. Das ist also nicht so gleich polemisch werden, sondern wirklich zuhören, was hat der andere gemeint? Auch wieder ein guter Rat an alle, nicht nur in der Politik. Erstmal zuhören, was meint der andere? Vielleicht ist das vielleicht dann Funken an einer guten Idee drin. Lasst uns zusammen eine Lösung finden. Auch vielleicht bei dem Thema ganz gut, wenn wir das jetzt aktuell hinkriegen würden.
Ja. wichtiger Punkt, zuhören und alle anderen Meinungen sich auch mal anhören.
Mhm.
Nicht nur innerhalb von einer Richtung irgendwie losmarschieren.
Solange sie begründet sind, ja. Das kann man sich immer Meinungen anhören und dann kommt man auch meistens zu einer Lösung. Wenn man irgendwie wohlwollend miteinander redet, dann kommt man auch zu einer Lösung.
83% der Beschäftigten sagen sogar, das ist meine Top-Priorität. Sie ist mir sogar wichtiger als das Gehalt. Also eine gute Work-Life-Balance zu haben.
Ja, klar.
So entscheiden viele über ihre aktuelle Arbeitssituation. Und Work-Life-Balance kann ja für jeden was anderes bedeuten.
Ne? Ja.
Aber das ist schon wirklich.
Ich sehe mich da auch. Also ich bin ein viel arbeitender Mensch, aber ich habe trotzdem meistens zumindest eine Work-Life-Balance, wo ich sage, ja, das funktioniert. Natürlich auch Punkte, wo es nicht funktioniert. Aber es ist halt immer die Frage, was ist der Zweck? Ja, was ist mein Purpose? Wie organisiere ich mich? Ja, auch wieder ein großes Thema. Aber letztlich finde ich das gut. Und ich finde auch die Diskussion, dass Gen Z halt ganz klar hier mehr Work-Life-Balance sieht. Nee, die äußern das nur besser. Die sagen einfach, was ihnen gefällt und was nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt in Rente gegangen ist, sein ganzes Leben damit zufrieden war, wie er gearbeitet hat.
Ja.
Glaube ich nicht. Und haben es dann auch ihr ganzes Leben, ihre ganzen 50 Jahre Berufsleben einfach nicht geäußert und sind dann in Frührente gegangen, was auch eine Äußerung ist über Work-Life-Balance. Und dann wollen sie es halt nachholen am Ende des Lebens.
Ja.
Deswegen, ich finde die Zahl gut, war zu erwarten. Irgendwie so ist auch gut, dass 82% darüber nachdenken, das irgendwie in Einklang zu kriegen. Ist doch super. Ich sehe das auch nicht negativ.
Ja, letztendlich wollen wir alle 100 Jahre werden, ja? Und glückliches Leben geführt haben.
Genau, und gesund leben, ne? Was bringt es dir, wenn du dann halt keinen Sport machen kannst?
High Performance, Gesundheit. High
Performance. Ja, genau.
Gute Work-Life-Balance. Der letzte Begriff, Sebastian.
Ja.
Authentizität.
Total wichtig. Also grundsätzlich immer wichtig. Wird kalt jetzt hier, ne?
Wird kalt.
Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, für die, die es nicht sehen, wir haben hier einen Ofen drin, einen Holzofen. Und der war bis eben warm, jetzt ist er ausgegangen.
Und man merkt es sofort.
Und man merkt es sofort, ja.
Draußen ist es einfach kalt.
Ja, als wir vor 2 Wochen aufgenommen haben, waren es ja draußen -10 oder -7 Grad, ja. Da war es noch schneller. Man sieht das auch in der letzten Folge, dass dann die Hände irgendwie so. Ja, Authentizität, absolut wichtiges Thema, habe ich in meinem Leben am Anfang nicht für so wichtig erachtet. Und man verstellt sich auch, um einen Job zu kriegen, um eine Aufgabe zu machen und alles normal, aber viel cooler ist es eigentlich, authentisch zu bleiben und dann fallen einem die Aufgaben zu, die einem auch liegen. Also deswegen bleibt authentisch und auch gerade in der, also ich biete ja auch Social Media Coaching an und da ist das Thema umso wichtiger, authentisch zu sein, gerade durch KI. Also das klingt jetzt total absurd, aber KI macht im Grunde alle gleich.
Ja.
Und nur noch Authentizität unterscheidet dich von anderen. Und gerade in diesem Social-Media-Kram, wenn ihr euch mal, hat wahrscheinlich jeder schon gesehen, also KI-Videos, KI-Bilder, ist alles langweilig. KI-besprochene Filme, ist alles so langweilig. Nee, was aber funktioniert, ist Authentizität. Du kriegst einen Erfahrungsbericht von jemandem. Ich habe das ausprobiert und so hat das funktioniert und du findest das sympathisch oder nicht sympathisch, ja, aber du hast sofort eine Meinung, du relatest mit der Person, die da drin ist, und es wird in den nächsten Jahren umso wichtiger, noch authentischer zu werden, weil sowieso alles gleich gemacht wird durch KI und deine Arbeitsleistung ist dann auch nicht mehr zu unterscheiden, wenn eh alles von KI gemacht wird. Deswegen auch da authentisch bleiben. Du wirst auch immer deine eigene Note, deinen eigenen Ton reinbringen in deine Arbeitsergebnisse. Auch wie du sie darstellst, wie du sie präsentierst, wie du dich vernetzt, das bist ja alles du. Und deswegen bleibt das authentisch und das bleibt bestehen im Gegensatz zu dem Einheitsbrei, der irgendwie entstehen kann durch KI. Deswegen finde ich klingt erstmal absurd, KI macht alles gleich, ne? Aber KI sorgt dafür, dass man noch authentischer sein muss. Und auch Social Media an sich, selbst ohne KI, war ja schon so, dass ja jeder Influencer irgendwie das Gleiche macht, rennt da irgendwelchen Trends hinterher. Alles langweilig. Mach authentischen Quatsch auf den Social-Media-Plattformen und sei du. Und dann wirst du auch genau die Leute finden, die dein Netzwerk groß machen. Alles andere ist Quatsch. Da findest du die, die alle anderen auch finden. Und das macht einfach keinen Sinn.
Nicht umsonst heißt es, Menschen folgen Menschen.
Ja.
Und bei mir war es auch eine lange Zeit so, also weil Authentizität bedeutet ja auch, du musst dich mit dir selber beschäftigen. Wer bist denn du eigentlich?
Mhm.
Und die Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten, wer bist du eigentlich? Und ich glaube, auch ab wenn, also bei mir war es so, auch ab einer bestimmten Alterssituation ist es mir immer leichter gefallen, mir diese Frage zu beantworten. Mhm. Auch mit den unterschiedlichen Rollen, die in meine Verantwortung reingekommen sind. Und ganz am Anfang meines Berufslebens habe ich versucht, meine Rollen zu trennen zwischen Beruf und Privat. Also es gab eine Franziska beruflich und es gab eine Franziska privat.
Mhm.
Mit vielen Übereinstimmigkeiten, aber dann doch teilweise echt unterschiedlich. Mhm. Weil vor einem beruflichen Kontext ich auf der Anpassungsebene, weil es war am Anfang meiner Karriere, also wie schaust du natürlich, okay, wie muss ich irgendwie reagieren oder wie muss ich irgendwie sein, um die nächsten Karriereschritte, wenn das deine Motivation war, nach vorne zu gehen, war bei mir so.
Bei mir auch. Also
und,
vielleicht auch gar nicht so unnormal, ne, dass das gerade am Anfang so ist. Dann muss man sich finden, wie du sagst. Dann findest du deinen Weg ja irgendwie. Ja. Aber du hast ja so Grundelemente, in denen du authentisch bist und die darfst du halt nie aufgeben, egal in welchem Alter. Ja. Freude. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang Emotionen nicht gehabt im Berufsumfeld. Nö, also gar nicht. Ich lache, ich bin auch mal wütend und so, das muss aber raus. Das macht es ja authentisch und dann kann man auch mal mit einem Lächeln alles wieder wegmachen. Ja. Aber wenn du dich verstellst, weil du etwas erreichen möchtest, was du, was irgendwie sich auch falsch anfühlt, das bringt es halt nicht. Ne?
Kostet auch super viel Energie.
Genau, ja. Aber sich zu finden, dass man mal Fehler macht und so, ne, und dann ist dieses Verstellen und Anpassen natürlich wichtig am Anfang vom Berufsleben. Was ist denn meine Erwartung, was ist denn die Erwartung der anderen und so? Und deswegen, es geht mir da komplett wie dir. Am Anfang war das so, aber auch mit den Kindern, ich meine, die merken sofort, wenn du nicht authentisch bist, ja, dann fragen die auch nach, was ist denn jetzt los? Das passt ja nicht. Und bei mir waren es auch die Kinder, die mich authentischer gemacht haben. Und jetzt später einfach nicht mehr in einem Konzern zu sein, komischerweise hat am Ende meines Konzernlebens war ich authentischer als am Anfang. Weil ich mir einfach dann keine Platte mehr gemacht habe. Hat einfach viel mehr Spaß gemacht, so zu sein, wie man ist. Und das hat mich viel, viel weitergebracht. Also in Positionen auch gebracht, wo ich es gar nicht erwartet hätte.
Wobei mir neulich was passiert ist. Also bei mir ist jetzt auch Franziska ist Franziska. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Beruf und Privat, wie ich mich verhalte. Merke auch, dass mir das natürlich viel, viel einfacher fällt. Ne? Weil wie gesagt, das andere zieht ja auch Energie. Aber dann, wenn du, das hatte ich nämlich neulich, ich habe Kritik verspürt. Und wenn du unterschiedliche Franziskas hast, kannst du es ja super abgrenzen.
Ja.
Ja, wenn du Kritik im Privaten bekommst oder Kritik im Beruflichen, dann, ja gut, machst du die Haustür zu und fertig, aus Ende. Aber wenn du nur noch eine Franziska bist und du kriegst Kritik, und ich nehme Kritik wirklich immer sehr zu Herzen, auf unterschiedlichen Ebenen auch, aber das macht was mit mir. Kann ich die Haustür zumachen, aber ich nehme sie ja trotzdem mit rein.
Ja, wisst ihr. Ne? Ja.
Also das ist, das soll gar kein Nachteil sein. Aber das ist natürlich, du hast dann diese Abgrenzung nicht mehr und musst dann wieder an deiner Resilienz arbeiten.
Genau.
Da draus dann wieder was zu machen, dass sich das nicht Ewigkeit beschäftigt.
Ja, du musst damit lernen, umzugehen. Ja. Vielleicht ist es auch sinnvoll, dann zwei Rollen zu haben. Ich glaube, ich bin auch nicht 100% der private Sebastian im Berufsleben. Also 100% würde es nicht so sein, aber es ist sehr deckungsgleich. Und wenn mir was gefällt, sage ich es. Und wenn mir was nicht gefällt, sage ich es auch. Aber im Privaten bin ich manchmal nachsichtiger, wenn irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel als im Berufsumfeld. Und vielleicht ist das dann mit Kritik auch so. Dann brauchst du die zwei Franzis einfach, weil es dir hilft.
Genau, bis zu einem gewissen Maß ist es wahrscheinlich auch wirklich vorteilhaft, das zu haben. Weil Authentizität macht dich auch angreifbar. Umso mehr die Menschen über dich wissen, umso mehr können sie auch was mit dir veranstalten, wenn sie das wollen.
Ja, das
aus welcher Absicht auch immer.
Aber es wird auch umso egaler. Weißt du, wie ich das meine? Also es kommen ja dann irgendwann, also wenn du alles preisgibst, das ist ja nun auch nochmal kritisch, ne, weil man kann dir schaden. Aber sagen wir mal, du machst das im gesunden Maße.
Ja.
Dann kann man dich angreifen, okay. Aber es gibt noch tausende andere Menschen, die dich kennen. Also diese eine Person ist so unwichtig, dass das einfach nichts mehr ausmacht.
Ja.
Also dann kann die das gerne tun, aber das ist dann einfach egal.
Da sind wir bei der Feedback-Folge, die wir auch hatten. Du darfst Feedback annehmen, aber gucke immer, was es mit dir macht und ob es wirklich sinnvoll auch ist.
Kritik, ja.
Aber wenn es natürlich Meinung dein nein. Feedback von Personen ist, von denen du abhängig bist, dann macht es das auch nochmal eine ganz andere Schwierigkeit.
Die hat eine andere Bedeutung einfach, ne? Das ist schon klar. Aber wenn es so generelle Meinungen oder so und dich nicht jemand angreifen will, weil du authentisch bist, okay. Ja. Das ist egal. Je authentischer du bist, desto egaler wird es. Weil du musst ja keine Rolle aufrechterhalten.
Ja, total.
Also wenn du die Rolle aufrechterhalten musst, das wird schwierig. Ja. Muss man aber auch lernen.
Das waren unsere 10 Karriere-Buzzwords, Sebastian.
Ja, sehr gut. Haben wir ja knapp in einer Stunde geschafft.
Eine Stunde 16.
Naja, da ist noch ein bisschen Vorgespräch drauf. Also es sind nicht eine Stunde 16, aber ja, war lang. Und das waren nur 10 Begriffe.
Ja.
So, aus welchem machen wir denn jetzt noch eine einzelne Folge? Also wir haben
Agilität auf jeden Fall.
Agilität. Ich würde zu High Performer gerne nochmal was machen.
Und auch gerne, zu was möchtet ihr noch gerne mal eine Vertiefung wissen?
Ich finde, Authentizität sollten wir nochmal machen. Das war jetzt ist am Ende ein bisschen zu kurz gekommen, aber das ist nochmal ein schönes Thema.
Da habe ich auch super viele Geschichten zu
erzählen. Ja, da kann man vielleicht auch mal so ein Geschichtending machen, genau. Agilität, genau, Growth Mindset. Das Thema Ownership finde ich auch immer noch spannend, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Self-Leadership ist eher ein Begriff, der sowieso generell über allem schwebt, hier bei uns in den Themen. Ja, sehr schön. Also sind wir mindestens bei 4 Themen, die wir nochmal vertiefen können. Sehr gut, sehr gut.
Und uns gehen die Themen nicht aus.
Nee, gar nicht, weil du kommst auch immer so mit so, weißt du, Retrospektiven, zack, wieder neue Themen. Das ist sehr gut. Beim letzten Mal auch schon, Auftakt diesen Jahres hat der ja dann auch die 6 Fragen, ne? Da sind ja schon wieder Themen entstanden. Unglaublich.
Ja, aber auch, das ist nochmal ein schönes Beispiel, weil man muss ja noch in die Umsetzung gehen. Also gut, was wir gerade machen, dass wir einkreisen, über was wir vielleicht für die Zukunft nochmal reden wollen. Ja. Weil man hat so viele Ideen im Kopf und dann kommt wieder das nächste Thema, was einen gerade beschäftigt und dann sind die Ideen wieder weg. Also ich habe für mich noch nicht das gute Mittel gefunden, meine Ideen, die mir zwischendurch kommen, auch wirklich festzuhalten.
Ja, das geht mir genauso. Das sind aber zu viel. Ja.
In diesem Sinne.
Bis nächste Woche
Mittwoch. Das war Karriere ist kein Ponyhof.
Von und mit Franziska und Sebastian. Vielen Dank fürs Reinhören.
Wir hören uns nächste Woche Mittwoch früh am Morgen wieder.
Wenn es heißt, wir decken Unternehmensmythen auf. Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.